Herzlich willkommen. Die nun folgende Künstlerin, Netzpionierin und die Vorsitzende des Digital Courage setzt sich seit bereits 1987 für eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter ein. Vielen von euch ist sie seit 2000 als Organisatorin und Jurymitglied der deutschen Big Brother Awards bekannt. Diese werden auch teilweise als Oscars für Überwachung bezeichnet. Weiterhin ist sie als Expertin für Datenschutz bekannt, berät Verbände, Politiker und die EU-Kommission sowie hält Vorträge über Kunst, Technik, Bürgerrechte und Demokratie. Ich bitte euch um einen herzlichen Applaus für Rena Tangens von Digital Courage.
Schönen Dank. Herzlich willkommen bei meinem Vortrag. Vielen Dank für die Einladung eurerseits. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Im Moment sind die Zeiten sehr hektisch. Ich komme aus Brüssel jetzt, wo wir Freedom Not Fear organisiert haben. Das ist ein Barcamp, wo Aktivistinnen und Aktivisten aus ganz Europa sich treffen. Und das organisieren wir jährlich in Brüssel. Wir sind andererseits gerade in den Vorbereitungen für eine Großdemonstration am 13. Oktober. Die kündige ich am Ende auch nochmal an. Jetzt erzähle ich euch erstmal etwas über die Big Brother Awards. Die Big Brother Awards sind ein Projekt, was wir seit dem Jahr 2000 machen. Die Big Brother Awards sind ein Datenschutz-Negativpreis. Das hattet ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Man sieht hier die Statue, die wir verleihen. Der Big Brother Award wird in verschiedenen Kategorien verliehen. Wir haben so etwa 5 bis 6 davon. Es geht um Technik, es geht um Kommunikation, es gibt einen Preis im Bereich Arbeitswelt und wir verleihen manchmal in seltenen Fällen auch einen Preis fürs Lebenswerk. Das kommt aber nur in besonders schweren Fällen zum Tragen. Die Verleihung findet im Rahmen einer großen Veranstaltung statt, einer Gala-Veranstaltung und zieht eine Menge Leute an. Wir sind dieses Jahr in das Bielefelder Stadttheater umgezogen. Wir waren vorher in so einem Industriekomplex, im alten, alten Hechelei. Bielefeld ist ja eine Textilstadt und da gibt es viel in diesem Bereich. Aber das Stadttheater ist natürlich großartig und wir haben dadurch wirklich sehr viel neues Publikum von Leuten, die ansonsten sich vielleicht eine Oper anschauen oder ein Schauspiel. Und wir haben das Theater fast ausverkauft gehabt. Das ist ganz schön klasse und daran können wir auch sehen, dass das Interesse an dem Thema auch außerhalb unserer Filterblase durchaus gegeben ist, wenn man schafft, die Leute auf dem richtigen Fuß zu erwischen und ihnen ein Angebot zu machen, was sie annehmen können und was sie auch anspricht. Und wir haben sehr viel begeistertes Feedback bekommen, auch von normalen Theaterbesuchern. Und tatsächlich haben wir dieses Jahr, mein Kollege Padelun und ich, haben die Ehrennadel der Stadt Bielefeld verliehen bekommen für unsere Arbeit für Bürgerrechte. Die Anerkennung vor Ort finden wir dann auch mal ganz nett, denn von anderer Seite haben wir schon einige andere bekommen. Theodor-Heuss-Medaille, Taz-Panther-Preis für die Heldinnen des Alltags und so weiter. Aber sozusagen die Bielefelder sind ziemlich stur. Um die zu überzeugen von einer Sache, braucht es sehr lange. Die springen nicht auf jeden Zug auf und machen nicht jede Mode mit. Aber das Tolle ist, wenn die einmal überzeugt sind, dann sind die echt hartnäckig und bleiben dran. Das tun wir auch. Wie gesagt, wir sind seit 1987 dabei und tatsächlich sind auch etliche Leute seit Anfang an bei Digital Courage dabei ziehen das durch, auch als Ehrenamtliche. So, hier sehen wir, bereiten die Big Brother Awards gut vor. Wir bekommen hunderte von Einsendungen von Menschen, zum Teil per Post, zum Teil per E-Mail oder in unserem Formular auf der Website. Und bei uns im Büro bereiten wir recherchieren natürlich auch das ganze Jahr über und wir bereiten dann für die Jury die Unterlagen vor, damit die auch eine kompetente Entscheidung treffen können. Die Big Brother Awards sind bei den Ausgezeichneten nicht sonderlich beliebt, wie ihr euch denken könnt. Sie kommen eher selten zur Preisverleihung, obwohl wir alle stets auch einladen. Und es gibt aber Ausnahmen. Hier sehen wir Microsoft, den Datenschutzbeauftragten von Microsoft, der den Preis fürs Lebenswerk entgegennimmt und Besserung gelobt. Fand ich sehr mutig und ich fand das klasse und unser Publikum weiß das auch zu schätzen. Also die werden da nicht ausgebuht, sondern die werden freundlich empfangen und das ist gut, mit denen auch in Diskussion zu kommen. Wir hatten noch jemanden, der so mutig war, nämlich den Datenschutzbeauftragten der Deutschen Telekom. Ihr wisst vielleicht, die haben 2007 ihren eigenen Aufsichtsrat bespitzelt und haben die Vorratsdatenspeicherung von Verbindungsdaten sozusagen hausintern dafür genutzt, um ihren Aufsichtsrat halt auszuspionieren, um festzustellen, wer von denen eventuell mit der Presse spricht, weil sie das Gefühl hatten, dass irgendwelche Details über ihre Pläne an die Presse durchsickern. Tatsächlich sehr schönes Detail. Die Telekom hat uns schon vorab angerufen und hat gefragt, ob sie eventuell einen Big Brother Award bekommen und haben gesagt, dass sie sich vorstellen könnten, dass sie einen verdient haben und haben gefragt, ob der Datenschutzbeauftragte sich den Termin schon mal freihalten sollte. Ich habe gesagt, ich kann dem Urteil der Jury nicht vorgreifen, aber ich kann es mir auch vorstellen. Und ja, die Jury hat so entschieden. Fand ich gut. Der Datenschutzbeauftragte sagte, der Moment, bevor er auf die Bühne musste, war einer der schlimmsten seines Lebens. Aber es war dann doch alles gar nicht so schlimm. Ja, es gibt andere, die den Big Brother Award gerne ignorieren und so tun, als ob das gar nicht passiert wäre. Dazu gehört zum Beispiel die Bayer AG. Die Bayer AG hat den Preis bekommen für die Urinprobe bei Auszubildenden. Die ist natürlich total freiwillig, denn das ist unter Zwang ist das verboten in Deutschland. Aber diese total freiwillige Urinprobe auf Drogen, das war natürlich allen Beteiligten klar, wenn sie die nicht machen, dann haben sie keine Chance auf einen späteren Arbeitsplatz. Und dieser Preis, haben wir dann eine Einladung bekommen, und zwar von den kritischen Aktionären von Bayer. Und die haben uns zur Hauptversammlung eingeladen, also zur Aktionärsversammlung. Und sie haben uns ein paar Aktien überlassen. Und als Aktionärin habe ich Rederecht auf einer Aktionärsversammlung und das habe ich dann beantragt. Und ist der Big Brother Award nicht dann vor 500 Leuten verliehen worden, sondern vor 5000. Allerdings habe ich noch nie so ein feindseliges Publikum gehabt bei einem Vortrag, den ich gehalten habe. Also als ich dort rausgegangen bin aus der Messehalle hinterher, hatte ich das Gefühl, ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe und nicht irgendwo in Lateinamerika, denn dann wüsste ich nicht, ob ich die nächste Woche überleben würde. Also so ungefähr war das Feeling dort. Ja, mit den Big Brother Awards haben wir eine Menge Themen überhaupt erstmal so aufgemacht. Bei Big Brother denken Leute erstmal ja an den Überwachungsstaat und weniger an die Firmen, die alle irgendwie so nett sind und uns tolle Services zur Verfügung stellen. Und da haben wir uns dann zum Beispiel die Payback-Karte als Hauptgewinner im Jahr 2000 auserkoren. Die Payback-Karte, ne, Spaß haben, Punkte sammeln, Geld sparen und so weiter, kommt ja sehr nett daher. Was den meisten Leuten aber nicht klar ist, was man aus den zunächst mal einzeln banalen Daten machen kann, wenn man sie in großer Menge über Jahre hinweg sammelt und welche Rückschlüsse man daraus ziehen kann. Beispielsweise kann man daraus schließen, wie groß der Haushalt ist, also wie viele Leute gerade mal in der Wohnung wohnen, allein an der Menge von Toilettenpapier. Man kann auf den Lebensstandard schließen, ob Kinder im Haus sind, werden Windeln gekauft, wird Wurst aus dem Sonderangebot gekauft oder nette, schnuckelige Sachen und lassen sich Leute durch Sonderangebote vielleicht zu weiterem Konsum anregen oder nicht. Das ist also gar nicht so ohne. In der Schweiz sind Hausdurchsuchungen gemacht worden, weil ein Einbruch mit einem bestimmten Werkzeug gemacht wurde, das bei Migros gekauft wurde, bei dem Supermarkt. Und tatsächlich sind 136 Leute hatten Besuch von der Polizei, weil sie ihre Kundenkarte benutzt hatten, um dieses Werkzeug zu kaufen. Der Dieb allerdings, der Einbrecher, war nicht so blöd, sein Einbruchswerkzeug mit einer Kundenkarte zu kaufen. Aber auch andere Dinge können Leuten da schnell zum Verhängnis werden, wenn man die Sachen so mal kombiniert in der Auswirkung. Wir haben das Thema Scoring bekannt gemacht. Das war vorher völlig unbekannt. Das bedeutet, dass für jeden Menschen ein Score berechnet wird. Da gibt es unterschiedliche Unternehmen, die das machen. Die Schufa macht das auch. Aber es passiert an vielen anderen Stellen und das steht so ganz harmlos in den AGBs mit drin. Dieser Scorewert bestimmt, was wir im Netz sehen können. Also wenn wir eine Bestellung machen, fällt euch vielleicht auf, dass man zunächst mal eine Seite bekommt, wo man seine Details eingeben soll, also Name, Adresse und so weiter. Und danach muss man auf Weiter klicken und dann wird nämlich die nächste Seite erst generiert. Da wird in der Zwischenzeit dann dort der Score abgefragt und danach entscheidet sich, muss ich Vorkasse leisten oder kann ich auch auf Rechnung bestellen oder per Lastschrifteinzug. Und das ist Leuten aufgefallen, nachdem sie erstmal eine Testeingabe gemacht hatten und dann festgestellt haben, dass sie ein ganz anderes Bild bekommen, als wenn sie ihre richtige Adresse eingeben. Ja, die Payback-Karte habe ich schon erwähnt. Manchmal verleihen wir nicht nur den Big Brother Award, sondern schenken einem bestimmten Preisträger dann noch etwas mehr Aufmerksamkeit. Und bei diesem hat es besonderen Spaß gemacht. Naja, das ist das Rindfleisch im Sonderangebot, woraus man vielleicht einige Jahre, wo man denkt, das ist ja völlig unverdächtig, wenn ich das jetzt eingekauft habe, Anfang der 80er zum Beispiel. Aber ein paar Jahre später wird die Verbindung zwischen BSE und Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung bei Menschen durch wissenschaftliche Untersuchungen bekannt und schon wird diese Information zu einer völlig anderen, die für Krankenkassen und Lebensversicherungen außerordentlich interessant ist. Ja, hier sehen wir die Vielfalt an verschiedenen Payback-Karten. Es gibt sehr viele unterschiedliche Läden, die daran teilnehmen. Linda zum Beispiel, da ist eine Apotheke. Und wir haben uns dann gedacht, immer nur mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, nein, tut das nicht, das ist böse, macht uns auch nicht dauerhaft Spaß. Wir überlegen uns mal was und wir haben eine eigene Karte aufgelegt und das ist die hier. Und die sieht ziemlich ähnlich aus, auf der Rückseite ziemlich sehr ähnlich und wir haben sie produziert und haben sowohl den Magnetstreifen wie auch den Barcode, der hinten drauf ist, mit einer Karte, die wir beantragt haben, als Mitsammlerkarte, man bekommt ja mal zwei, haben wir dann halt benutzt, um sie 2000-fach unter die Leute zu bringen. Und es sind also 2000 Leute mit derselben Nummer einkaufen gegangen. Das ist Payback nicht aufgefallen. Also jemand, der so viel kauft und was weiß ich, in München Champagner kauft und in Berlin Wurst im Sonderangebot und in Hamburg ein Auto mietet, gab es irgendwie keine Erkennung für. Zu viel kaufen ist nicht schlimm. Hat Riesenspaß gemacht, tatsächlich funktioniert die Karte immer noch und die Leute, die ihre Punkte darauf buchen lassen, spenden die halt an Digitalcourage und schützen ihre eigene Privatsphäre. Denn wenn man es nur verweigert, muss man trotzdem den höheren Preis bezahlen. Also alle zahlen gemeinsam dafür, dass einige Leute spielen können und ihre Privatsphäre für ein 0,5% Rabatt verticken. Ja, noch eine Sache, die sehr groß geworden ist, sind die RFID-Chips, die im Metro, in dem Supermarkt von der Metro AG genutzt wurden. Der Extra Future Store in Rheinberg bei Duisburg. Das war das erste Mal, dass sozusagen ein Freilandversuch stattgefunden hat mit RFID-Chips. RFID-Chips sind Funkchips, die können also aus Entfernung ausgelesen werden. Das Besondere daran ist, dass da nicht nur die Warengruppe und das Produkt irgendwie drin kodiert ist, sondern jedes einzelne Exemplar einer Ware bekommt eine individuelle Nummer. Das heißt, man kann tatsächlich Produkte nachverfolgen und kann schauen, wo die gelandet sind. So sah das damals aus auf dem Philadelphia-Käse. Es gab 4 verschiedene Produkte in diesem Supermarkt und das war unter den Strichcode da noch mitgeklebt. Wir haben eine sehr nette Laudatio geschrieben bei 2003 für diesen Big Brother Award und haben das so ein bisschen, haben Zukunftsszenarien uns ausgedacht, was da so alles passieren könnte. Und das war tatsächlich fast ein Präventivpreis. Und unter anderem gab es dann die Geschichte, Marion Z. Bekommt einen Bußgeldbescheid der Stadt Duisburg. Das Papier von einem Schokoriegel, den sie gekauft hatte, wurde im Ententeich im Stadtpark gefunden. Sie bekommt also eine Strafe wegen Müll in der Gegend herumschmeißen. Marion Z. ärgert sich und wundert sich, wie es dazu kommt, und dann fällt ihr wieder ein, ja, sie hat diesen Schokoriegel halt, sie hatte eine ganze Tüte davon gekauft und beim Martinssingen an Kinder verteilt. Sie selber würde niemals Müll in die Gegend schmeißen, aber offensichtlich haben das andere dann getan. Zähneknirschend zahlt sie 10 Euro Bußgeld. Diese Geschichte hat wirklich die Runde gemacht, die hat Leute richtig gepackt und die Industrie ist ausgeflippt. So, das stimmt alles gar nicht, das würden wir doch nie machen, das interessiert uns doch gar nicht, ob irgendwo Müll hingeschmissen wird und so weiter. Aber diese Geschichte haben sie quasi nicht mehr wegbekommen aus den Köpfen. Dann haben wir im Nachgang eine Besichtigung gemacht bei diesem Extra Future Store. Und haben dann rausgefunden, dass dieser Big Brother Award noch viel mehr gerechtfertigt war als zu dem Zeitpunkt, als wir dachten, als wir ihn tatsächlich auf den Weg gebracht haben. Denn die Chips waren nicht nur auf den 4 verschiedenen Produkten, wie offiziell gesagt wurde, sondern es war auch ein Chip in der Payback-Karte, in der speziellen Payback-Karte, die für diesen Supermarkt, für diesen Extramarkt herausgegeben wurde. Und das heißt, weil das ein normaler Supermarkt war, wo eben ganz normale Leute einkaufen gingen, sind 12.000 Leute mit so einer verwanzten Payback-Karte herumgelaufen, ohne es zu wissen. Das hat dann tatsächlich einigen Aufruhr gebracht. Wir haben am nächsten Tag die Karte dann zu einem Röntgenarzt gebracht. Der hat uns dieses Bild gemacht und da kann man sehr deutlich sehen, dass da der Chip und eine Antenne in dieser Karte drin ist. An der Stelle ist uns dann der Geduldsfaden gerissen. Wir haben der Metro aufgefordert, diesen Versuch einzustellen, weil er offensichtlich außer Kontrolle geraten ist. Denn sie weisen ihre Kunden nirgendwo darauf hin. Haben dann tatsächlich geschafft, eine Demo in Rheinberg zu machen. Ich glaube, das ist vorher noch nie passiert, dass in Rheinberg eine Demo stattgefunden hat. Das war dann tatsächlich von Erfolg gekrönt. Das ist das Fax, was uns die Metro geschickt hat, dass sie die Karten zurückziehen und gegen Karten ohne Chip eintauschen. Und sie haben da drin geschrieben, selbstverständlich nicht aus irgendwelchen sachlichen Gründen, sondern wegen der emotional aufgeheizten Stimmung. Das war ein Riesenerfolg. Darüber ist dann auch richtig viel berichtet worden. Das ist zum Beispiel auch von der Financial Times aufgegriffen worden. Ich habe der Journalistin dort gesagt, ich bin ein bisschen erschüttert, weil der Pressesprecher der Metro hat mir wirklich ins Gesicht gelogen. Sie sagte dann, wissen Sie was, ich bin hier für das Ressort Handel zuständig. Ich werde täglich von Pressesprechern angelogen. Und ich glaube Ihnen und hat diesen Artikel geschrieben. Und das hat dann noch weitere Folgen gehabt, nämlich das war dann sogar in den Börsennachrichten der ARD und wurde dazu als Erklärung genutzt für den sinkenden Börsenkurs der Metro, dass sie Probleme mit RFID-Chips bekommen. Wenn wir damals schon gewusst hätten, was Put-Optionen sind, dann hätten wir wahrscheinlich unseren Verein für einige Zeit finanzieren können. Ja, das hat alles sehr viel Aufsehen erregt und hat auch viel Eindruck bei der Industrie gemacht. Tatsächlich haben wir ein gemeinsames Paper geschrieben mit 100 verschiedenen Bürgerrechtsorganisationen international und haben ein Positionspapier veröffentlicht. Und das war dann tatsächlich auch etwas, was alle, die irgendwas mit RFID machen wollten, dann erstmal lesen mussten. Das ist tatsächlich durchgedrungen. Wir haben geschafft, die Technik bekannt zu machen in Kombination mit den Gefahren. Bevor die Industrie eine Chance hatte, diese Technik zu verbreiten und als was ganz Tolles darzustellen. Das war ein Riesenerfolg. Das hat viele auch inspiriert. Also wir waren damals eine Organisation von 60 Mitgliedern. Und Metro ist der drittgrößte Handelskonzern weltweit. Und gegen die einen Erfolg tatsächlich zu haben, das hat sehr viele inspiriert zu sehen, hey, wir können da doch was tun, wir können was erreichen, ne? So einfach anpacken. So, dann haben wir hier einen weiteren Preisträger, Tchibo, der kommt auch aus dem Bereich Verbraucherschutz. Tchibo hat diesen wunderbaren Text auf der Webseite stehen, die Weitergabe ihrer im Internet eingegebenen persönlichen Daten an unberechtigte Dritte außerhalb des Unternehmens Tchibo ist grundsätzlich ausgeschlossen. Da fühlen wir uns wirklich sicher. Ne? Also dieses grundsätzlich, das sagt doch, das machen wir auf jeden Fall. Tatsächlich ist das nicht so, denn die Alltagssprache unterscheidet sich hier von der juristischen Sprache. In der juristischen Diktion bedeutet grundsätzlich, dass es Ausnahmen gibt. Und diese Ausnahmen sind halt die berechtigten Dritten. Und die berechtigten Dritten sind leider die hier. Wir haben das gemeldet bekommen von einer Firma, von einem Verlag, die Daten von Tchibo-Kunden angeboten bekommen haben, angereichert mit Kaufkraft, Wohnortgröße, Alter und Versandhandelsneigung. Also Versandhandelsneigung bedeutet, wie oft jemand in letzter Zeit im Versandhandel eingekauft hat. Ich glaube nicht, dass das ist, was Leute sich vorstellen, wenn ihnen gesagt wird, dass ihre Daten grundsätzlich vertraulich sind und nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben werden. Tchibo hat uns auf den Big Brother Award hin mitgeteilt in einer fünfzeiligen E-Mail, dass das legal sei und dass sie das einfach weitermachen würden. Tatsächlich haben sie aber einige Jahre später dieses Verfahren aufgegeben, weil es ihnen offensichtlich klar war, dass sie damit kein gutes Image bekommen. Ja, Bayer hatte ich schon kurz erwähnt, den Fall und unseren Besuch bei der Hauptversammlung. Lidl war auch ein Preisträger im Bereich Arbeitswelt. Lidl hat in Tschechien den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen insgesamt verboten, während der Arbeitszeit auf die Toilette zu gehen. Das braucht ja Zeit, ne? So, also. Und es gab dann aber freundlicherweise eine Ausnahme für Frauen, die gerade ihre Tage haben. Die mussten sich aber als solches dann eben auch kenntlich machen, damit klar war für die Aufseher dort, die darf jetzt gerade auf Toilette gehen. Das fanden wir so unglaublich, auch wenn das jetzt nicht in Deutschland passiert ist, sondern in Tschechien, weil wir gesehen haben, das würden die gerne überall machen, wenn die Gesetze es ihnen erlauben würden. Dagegen müssen wir einschreiten, es ist eine deutsche Firma. Und die Medien in Tschechien haben sich nicht getraut, den Namen der Supermarktkette zu nennen, also die Zeitungen, weil die von deren Anzeigen leben. Das einzige Medium, was sich getraut hat, war ein Radiosender, und weil die eben auch keine Anzeigen von Lidl bekommen. Und die Lebensmittelzeitung das Fachblatt für den Bereich, hat einen großen Artikel darüber geschrieben, und wir haben auch viele weitere Leute befragt und wir konnten dann sicher sein, dass diese Recherche wasserdicht ist. Von Lidl haben wir ein Einschreiben-Rückschein bekommen, Tag der Preisverleihung, wo sie uns untersagen wollten, dass wir diesen Preis verleihen. Das haben wir uns natürlich nicht sagen lassen, sondern wir wussten, unsere Recherche ist wasserdicht und natürlich haben wir diesen Preis verliehen. Lidl hat uns nicht verklagt, aber Lidl hat sich danach eine PR-Abteilung zugelegt. Und vorher hat Lidl gesagt, unsere Beziehung zur Presse ist, dass wir keine haben. Sozusagen, wir haben es nicht nötig, wir schalten Anzeigen und fertig. Noch ein Preis aus dem Bereich Arbeitswelt ist Bofrost. Bofrost hat seinen Betriebsrat bespitzelt. Und Bofrost hat zunächst sehr unfreundlich auf diesen Award reagiert und hat uns auch erstmal gedroht. Tatsächlich hat sich aber einige Jahre später dann einiges verändert in der Firma und wir sind einige Jahre später von dem Betriebsrat von Bofrost kontaktiert worden, die gesagt haben, das Betriebsklima habe sich sehr geändert zum Positiven Und der Big Brother Award sei der Anfangspunkt davon gewesen. Und sie hätten gerne im Nachhinein noch ein Foto, ein Bild von dem Big Brother Award, den sie bei sich in die Vitrine stellen können, damit alle sich immer daran erinnern. Und dann, dem sind wir natürlich gerne nachgekommen. Ja, soweit bei den Firmen. Es tut sich tatsächlich einiges. Wir erfahren auch nicht von allen Änderungen. Ich weiß aber von einigen Datenschutzkonferenzen, wo Konzerndatenschutzbeauftragte anwesend sind, dass die Big Brother Awards einen großen Einfluss haben, nicht nur bei den Firmen, die einen bekommen haben, sondern auch bei Firmen einfach so, weil wenn dann die Marketingabteilung irgendwelche steilen Pläne hat, was sie denn da einführen wollen, oder wenn die Personalabteilung halt Überwachung einführen will, dann ist es für die Datenschutzbeauftragten von den Firmen sehr nützlich zu sagen, sondern zu sagen, wenn ihr das macht, dann könnte es passieren, dass wir hier für die Firma einen Big Brother Award bekommen. Und das schadet wirklich, also das sollten wir nicht tun. Und wir wissen von einigen Firmen, dass da tatsächlich das funktioniert und uns deswegen einige Sachen erspart bleiben. Jetzt kommen wir zu der staatlichen Überwachung. 2002 haben wir Toll Collect einen Big Brother Award gegeben, weil das tatsächlich ja eine Komplettüberwachung ist. Das ist zwar laut Gesetz nur für LKWs da, aber in der Tat werden alle Wagen fotografiert, die an so einer Mautkamera vorbeikommen. Einmal mit einer Übersichtsaufnahme und einmal mit einer Aufnahme vom Fahrer. Vom Nummernschild. Den Fahrer sieht man in der Übersichtsaufnahme. In der Theorie werden dann die Daten von, dann wird geschaut, ist es ein LKW oder ein PKW. In der Theorie werden die PKW-Daten sofort gelöscht. Die LKW-Daten werden dann ausgewertet, hat er bezahlt die Maut oder nicht. Wenn er bezahlt hat, dann werden die auch gelöscht und dann bleiben die Mautpreller übrig, die da belangt werden sollen. So in der Theorie. Es ist aber genau so in dem Autobahnmautgesetz beschlossen worden, dass nichts anderes passieren darf. 2002, das wäre sonst nicht durch den Bundestag gekommen. Aber schon 2005 hat Innenminister Schäuble die Nutzung der Mautdaten für die Fahndung gefordert. Und ein Anlass diente einem Frauenmörder, der LKW fuhr. Und da habe ich mitbekommen, was so eine Geschichte an Macht entwickelt. Ich bin sehr viel interviewt worden zu dieser Zeit und wurde dann gefragt, wieso sind Sie dagegen, dass die Mautdaten jetzt auch für die Fahndung verwendet werden? Wollen Sie etwa in Kauf nehmen, dass weitere Frauen ermordet werden? Und der Mörder ist nicht durch die Mautdaten gefunden worden, sondern durch dieses Phantombild. Den haben Leute in seinem Dorf erkannt, im Hessischen, und er war tatsächlich LKW-Fahrer, aber mit diesem ganz konventionellen Mittel ist er gefunden worden. Ich bin trotzdem Jahre danach immer noch wieder gefragt worden, warum waren Sie denn gegen die Nutzung der Mautdaten für die Fahndung, wo das doch so wunderbar funktioniert hat? Der Täter ist doch festgenommen worden. Also man sieht, welche Geschichten sich bei Leuten im Kopf festsetzen, die jeglicher Faktengrundlage entbehren. Dann, um klarzumachen, was Überwachung eigentlich so langfristig auslösen kann. Denn oft wird ja argumentiert, dieses Gesetz wird nicht oft angewendet werden, oder dieses Gesetz war notwendig, um eine Gesetzeslücke zu schließen. Also de facto macht die Polizei das schon, aber jetzt wollen wir dem auch mal einen rechtlichen Rahmen geben. Und dann gibt's auch noch die Geschichte von wegen, in einer Demokratie ist das ja ungefährlich. Und dann habe ich dieses Bild mir mal rausgesucht und wollte euch auch einmal fragen, in welchen Ländern oder in wie vielen Ländern Europas gab es während des 20. Jahrhunderts keine Diktatur? Ich freue mich über Meldungen. Schweiz ist richtig. Großbritannien, jawohl. Finnland. Ich enthülle es. Schweiz, Großbritannien, Irland, Schweden, Finnland. Ihr wart schon echt gut. Die Sache mit anderen Ländern, die häufig sonst genannt werden, ist halt, dass Länder, die vorher demokratisch waren, eben von Deutschland erobert worden sind. Und damit sind die Daten, die dort vorhanden waren, halt in deren Hände geraten. Und das hat beispielsweise dazu geführt, dass in Norwegen ein sehr großer Teil der dort lebenden Juden gefunden und deportiert werden konnte, weil es eben eine entsprechende Kartei darüber gab mit der Religionszugehörigkeit. Das war in Dänemark anders. In Dänemark ist es im einstelligen Bereich der Prozentsatz von Juden, die dort gefunden und deportiert wurden. Es hat natürlich auch noch ansonsten mit der Bevölkerung, mit der Einstellung der Bevölkerung zu tun. In Dänemark haben tatsächlich Fischer die Leute, die verfolgt wurden, nach Schweden, mit ihren Fischerbooten nach Schweden gebracht, um sie zu retten, oder haben Leute untertauchen lassen und so. Das war in Dänemark noch anders. Aber wir sehen auch, was so eine Datei, was damit passieren kann, wenn sie in andere Hände gerät. Und ich denke, das sollten wir uns heutzutage auch schwer überlegen bei den Gesetzen, die beschlossen werden. Bei Vorratsdatenspeicherung, bei den neuen Polizeigesetzen, bei der Videoüberwachung mit Gesichtserkennung. Wir sollten uns überlegen, wie demokratiesicher das eigentlich ist und was passiert, wenn diese Mittel in die Hände von anderen Parteien oder wem auch immer geraten. Wir sind deshalb schon oft auf die Straße gegangen, meist aber nicht immer hier in Berlin unter dem Label Freiheit statt Angst. Das kommt daher, dass wir sagen, wir wollen Freiheit, wir lassen uns keine Angst machen, wir wollen selber entscheiden und wir wollen nicht, dass ihr uns beschützt und damit alles Mögliche rechtfertigt, was an Bürgerrechten abgebaut wird. Eine solche Demo wird es auch wieder geben. Ja, zwischendurch müssen wir noch zu anderen Mitteln greifen. Denn wenn so ein Gesetz dann mal durch ist, dann bleibt oft nur noch die letzte Notbremse und das ist dann das Bundesverfassungsgericht. Wir haben schon einige Verfassungsbeschwerden eingereicht gegen die Vorratsdatenspeicherung, jetzt schon das zweite Mal. Und in diesem August haben wir auch eine eingereicht gegen Staatstrojaner. Und aber wie das ausgeht, kann man nicht wissen, vor Gericht und auf hoher See. Und zumal die Richterposten auch ausgetauscht werden und man kann nicht langfristig davon ausgehen, dass das Bundesverfassungsgericht immer zu unseren Gunsten entscheidet. Bisher waren wir ziemlich erfolgreich, aber davon können wir nicht ausgehen. Wenn ihr einmal nach Polen schaut, wo durch eine Reform die höchsten Richter jetzt plötzlich, also 7 davon werden jetzt mal eben in Pension geschickt, weil sie das Alter runtergesetzt haben. Und wir ahnen, welche anderen Juristen dort eingesetzt werden, nämlich welche, die der Regierung nicht mehr widersprechen. Das hat mit Gewaltenteilung nichts mehr zu tun. In Deutschland geht es uns noch besser, aber wir können nicht auf Dauer davon ausgehen. Ja, so sah es bei Freiheit statt Angst aus, ich glaube 2009 auf dem Potsdamer Platz. Und wir möchten dieses Jahr auch wieder eine große Demo haben. Und wir haben uns entschlossen, keine extra Demo zu machen, wie wir es ursprünglich vorhatten. Die war schon länger geplant. Aber wir haben uns entschlossen, uns der Unteilbar-Demo anzuschließen am 13. Oktober. Denn für eine freie und offene Gesellschaft stehen wir selbstverständlich auch. Und wir wollen dort einen großen Bürgerrechtsblock machen und Freiheit statt Angst und Stopp die Polizeigesetze dort verkünden. Ja, dieses Zitat steht dieses Jahr auch auf unserem Kalender. Das ist auch eins, was mir wirklich wichtig ist. Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist und dem, was bequem ist. Wenn ihr Harry Potter gelesen habt, dann, das ist aus Band 4, das ist prophetisch. Denn im letzten Band, im Band 8, wird die Regierung übernommen von Voldemort. Und Harry Potter und Freundinnen und Freunde müssen in den Untergrund gehen. So weit wollen wir nicht kommen. Also kommt am 13. Oktober zur Demo. Vielen Dank.